Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben.
Ich erzähle euch eine Geschichte. Mose hatte gerade das Volk Israel aus Ägypten geführt. Ägypten. Das war alles, was dieses Volk bisher kannte. Denn sie waren 400 Jahre dort versklavt, aber trotzdem irgendwie interessant. Denn es gab tausende Götter in Ägypten. Es gab einen Gott für jedes Ding. Willst du reich werden? Es gab einen Gott dafür. Willst du deinen Bauchspeck verlieren? Ja, ich brauch's nicht. Es gab einen Gott dafür. Willst du dich verlieben? Es gab einen Gott dafür. Es war wie heute. Für jedes Ding gibt es eine App. Aber bei den Ägyptern gab es halt einen Gott. Aber Gottes Volk passte nicht in diese Welt hinein. Nach 400 Jahren immer noch fremd. Das erste brauche ich schon. Immer noch fremd. Was ist da? Da ist es. Okay, das ist nur der Titelbild. Ist nicht so wichtig. Okay, aber nach 400 Jahren immer noch fremd. Und als die Zeit reif war, rief Jahwe, der Gott Abrahams, und sagte: Leute, schnallt eure Latschen an. Ich zeige euch ein Land, das mit Milch und Honig überfließt. Und sie fingen an zu gehen und zu gehen und zu gehen. Und sie wanderten 40 Jahre lang durch die Wüste. Selbst verschuldet, aber das ist eine andere Geschichte, was die alles gejammert haben. Stell dir vor, eine Reise mit der Familie, die anscheinend endlos weitergeht. Nach ein paar Minuten hörst du von hinten: Ich muss pipi. Oder: Sie hat mich angeguckt. Oder: Können wir bei McDonald's anhalten? Und dann die Frau von Mose. Ja, das war ungefähr um die Zeit, wo Mose, 1. Mose schrieb. Weißt du, der Teil, wo Gott sagt: Es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist? Ja. Also beschloss Gott, dem Mann einen Weib zu geben. Eine nette Helferin. Und da sitzt sie nun neben Mose. Am Beifahrersitz auf dem Kamel. Gangnam Style. Und nach 5 Minuten geht's schon los. Mose, kannst du nicht ein bisschen langsamer fahren? Ja, Schatz. Mose, hast du die Ampel nicht gesehen? Ja, Schatz. Mose, du hast den falschen Weg genommen. Ja, Schatz. Und jetzt stand Mose nach 40 Jahren völlig genervt an der Schwelle zum verheißenen Land, sah sich das Volk an und donnerte: Schma Israel! Jetzt seid ihr wach, oder? Höre, o Israel, in diesem Moment hat Mose mit Blick auf die tausenden Götter von Ägypten die wohl mächtigste Aussage des Monotheismus ausgerufen. 5. Mose, Kapitel 6, Verse 4 und 5. Schma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Höre, o Israel, Yahweh, dein Gott, ist eins. Und du sollst Yahweh, dein Gott, lieb haben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. Und wie Jesus es noch ergänzte: mit all deinem Verstand. Amen. Jetzt stell dir vor, du bist Jude, 1500 Jahre später, vielleicht aus Jerusalem im Süden. Du bist durch Judäa, Samaria, Galiläa gereist und jetzt stehst du hier, gleich außerhalb der alten Stadt Panea, in der Region Kaiserea Philippi. Und du starrst auf den gewaltigen Berg Hermon, genau diesen Berg hier. Deswegen war das wichtig. Genau diesen Berg hier. Dort oben behaupten die Heiden in der weiten Region zwischen Mittelmeer und Babylon, genau auf diesem Berggipfel, sollen alle heidnischen Götter auf die Erde gekommen sein, um von ihren Sklaven, die Menschheit, angebetet zu werden. Das war wie in Ägypten. Das ganze Gebiet ist übersät mit dutzenden Tempeln und Altären für dutzende Götter. Du stehst nicht unweit von einer Ruine eines antiken Tempels für Baal, der kananitischen Herrscher der Toten und der Unterwelt. Und du denkst an das, was die Propheten gesagt haben: Kindesopfer. Und so viele neuere Tempel für Artemis, Athena, Aphrodite, um nur bei der Buchstabe A zu bleiben. Und rechte Hand der prächtige Tempel des Zeus, der größte der griechischen Götter. Und links der Tempel des verstorbenen Kaiser Augustus, den die Römer als Gott verehren. Ein Sohn des Zeus, sagen sie. Und du denkst: ein toten Gottessohn. Tempel für Baal, Tempel für Zeus, Tempel für den Kaiser. Die Leute nennen diesen Ort Pulai Haidu. Das ist griechisch. Die Tore des Hades. Die Wohnstätte der Toten. Plötzlich gibt es Aufregung hinter dir. Du drehst dich um und siehst eine Gruppe von Touristen. Und derjenige, der ihr Anführer zu sein scheint, bleibt stehen. Und du hörst zu. Und er sagt, und ihr? Wer sagt ihr? Was sagt ihr, wer ich bin? Jetzt zurück in die Realität. Ich habe neulich eine Statistik gelesen. 80% der Menschen, die in einer kirchlichen Umgebung aufwachsen, werden die Kirche vollständig verlassen haben, bevor sie 30 Jahre alt sind. 80%. Sie werden andere Götter, andere Erzählungen nachgehen. Influencer, falsche Lehrer, Geld, was auch immer. Die alten Götter, aber mit anderen Namen. Und ihre Verehrung ist nicht durch Anbetung steinerner Götzen gekennzeichnet, sondern durch einfaches Mitlaufen und Einverständnis mit allgegenwärtigen kulturellen Einflüssen. Und sie gehen. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Wieso ist das so? Und mir sind drei Gründe eingefallen. Erstens, unbeantwortete intellektuelle Fragen. So zum Beispiel, warum wir irgendwas glauben. Zweitens, schlechte Erfahrungen mit Kirche oder Christen. Oder drittens, die Unvereinbarkeit christlicher Lehre mit modernen Lebensmodellen und Trends. Und als ich darüber nachdachte, ist mir eingefallen, dass es eigentlich auf eine einzige Frage zu reduzieren ist. Und diese Frage lautet, warum sollten wir glauben, was wir glauben? Wenn du diese Frage nicht logisch beantworten kannst, dann überzeugst du niemanden. Dann sitzt du vielleicht nicht mehr hier nächstes Jahr oder wann auch immer die Kultur dir lange genug gepredigt hat, dass dein Glaube nur Wunschdenken ist. Und Gott sieht das. Und er klagt durch den Propheten Hosea. Er sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, an Mangel an Wissen. Und die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, dass wir immer bereit sein sollten, jedem, der uns nach dem Grund für unsere Hoffnung fragt, eine Apologie zu geben, eine begründete Antwort. Aber leider sind viele von uns nicht in der Lage, das zu tun. Wir sagen, ich glaube es einfach. Aber das ist zu einfach, das reicht nicht. Unser Glaube ist nicht blind von irgendjemandem erfunden worden, aus dem Nichts. Wir müssen ein Volk sein, das den Herrn, unseren Gott, liebt, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Verstanden? Und deswegen starten wir heute einen Predigt-Zweiteiler, um einige grundlegende Fakten zu beleuchten, damit ihr besser versteht und hoffentlich auch anderen verbinden könnt, dass unser Glaube rational, logisch und evidenzbasiert ist, fest verankert in Wissenschaft, also in Archäologie, in Geschichte und anderen Wissenschaften. Und mit diesem Wissen können wir besser Licht und Salz sein und Menschen für den Herrn gewinnen, die bleiben, weil sie verstehen, warum sie glauben, was sie glauben. Natürlich kann ich in 30 Minuten nicht das Thema sehr tief ansprechen, aber ich habe hier ein Buch mitgebracht, das kann ich euch empfehlen. Um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. Super Buch von Frank Turk und Norman Geisler. Das haben wir schon bestellt für unser Buchtisch, aber es ist noch nicht da. Ja? Okay, aber wenn ihr euch das später anschauen wollt, bitte kommt, sprecht mich an. Okay, wir fangen heute an mit der zentralen Figur unseres Glaubens. Wer ist Jesus? Hoffentlich funktioniert das jetzt. Geht nichts. Heute klappt es nicht. Okay, ich lese das mal vor. Das ist die Frage, die Jesus seine Jünger in Matthäus Kapitel 16 fragt. Das ist hier, Kapitel 16. Danke. Vielleicht machst du das. Okay, als aber Jesus in den Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.
Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Das griechische Wort hier ist Petros, das ist Stein. Und auf diesem Felsen, griechisch Petra, das ist Felsen, das ist ein Wortspiel, werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Dann Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, um von den ältesten Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern was des Menschen ist. Jesus weiß, das sind schwache Männer. Sie sind nicht mutig, sie sind nicht begabt. Wenn sie über Verfolgung und Hass triumphieren sollen, wenn sie die Botschaft Jesu, von Jesu Opfer und Liebe verbreiten sollen, dann müssen sie ohne jeden Zweifel wissen, wer er ist. Also versammelt er sie am See Genezareth, ein Zeichen nach Norden, wo sie den Gipfel eines Berges ausmachen können, weiß gekrönt, 40 Kilometer nördlich. Und er sagt, Leute, schnallt eure Latschen an. Und sie fangen an zu gehen und zu gehen und zu gehen, vielleicht wie die Israeliten in der Wüste. Ach Herr, warum Kaiserea Philippi? Das sind 2 Tage Fußmarsch. Können wir bei McDonald's anhalten? Und dann kommen sie an und stehen mit weit aufgerissenen Augen vor den Toren des Hades. Und Jesus fragt, wer sagt ihr? Was sagt ihr, wer ich bin? Ein paar Bemerkungen zu dieser Geschichte. Schau mal den Zeitpunkt der Frage. In wenigen Tagen wird Jesus nach Jerusalem gehen, um von den Menschen umjubelt zu werden. Hosanna werden sie rufen. Hosanna, der König ist hier, der König ist hier. Weißt du, was ihn in Jerusalem erwartet? Rufe nach Hosanna werden zu Rufe nach seiner Kreuzigung. Und das ist der Grund, warum Petrus, als er hört, dass Jesus nach Jerusalem gehen will, um zu sterben, sagte, auf keinen Fall. Und Jesus brüllt ihn an und sagt, Petrus, verstehst du nicht? Ich muss das tun. Für dich, für alle. Ich muss sterben, damit ihr leben könnt. Nein, das hat er nicht verstanden. Wie hätte er das verstehen sollen? Der Messias sollte doch der Befreier Israels sein, die Römer verjagen, nicht sterben. Und schon nächste Woche? Schau mal den Ort der Frage. Jesus hat die Jünger nicht umsonst nach Kaiserea Philippi gebracht. Er wollte, dass sie mit ihren eigenen Augen sehen, womit sie konfrontiert sind. Und jetzt stehen sie da, umgeben von Tempeln, an einem Ort, der in vielen Bibeln als die Tore der Hölle übersetzt wird. Aber tatsächlich ist es das Wort Hades. Das ist eine Umschreibung für den Tod selber, aber auch für die Gesamtheit der mit dem Totenreich verbundenen Mächten, Teufeln, Dämonen, falsche Kinder und auch alles, was uns eine andere Geschichte erzählen will, als das, wofür Jesus starb. Es sind Tore, die in den Tod führen. Vielleicht denkst du, ja, der Tod, naja, was ist schon dabei? Aber warum tut es weh, einen geliebten Menschen zu verlieren? Ich denke, jeder spürt es. Da ist irgendwas Verdrehtes, irgendwas Böses, als wäre es nicht wirklich so vorgesehen. Wir sind nicht gemacht worden, um zu sterben. Wir sind nicht gemacht worden, um Abschied zu nehmen. Es tut weh. Pulai Haidu, die Tore des Todes, das Symbol der Trennung zwischen Gott und Mensch, sollte niemals existieren. Aber hier stehen die Jünger hier. An den Toren des Todes. Und Jesus will ihnen klar machen, dass es einen Feind gibt, verkleidet als Gott, als ein Engel des Lichts, als eine Erzählung, die nicht von Gott kommt. Und er will es uns auch klar machen, denn wir leben in Kaiserea Philippi und in Ägypten, wo die Menschen alles anbeten, außer den einzigen Gott, der in der Lage, Tote lebendig zu machen. Und jetzt wirft Jesus den Federhandschuh hin. Genau hier, vor Satans Augen, an diesem Ort, und erklärt die Gründung seiner Gemeinde, seiner Kirche, hier in Kaiserea Philippi, nicht in Jerusalem. Und er sagt, des Hades Pforten werden meine Kirche nicht überwältigen. Aber das müssen wir richtig verstehen. Wozu werden Pforten oder Tore verwendet? Um anzugreifen? Ich war 42 Jahre Soldat, ich habe nie gehört, dass irgendjemand mit einem Satz Tore angreift. Nein, Tore dienen dazu, den Feind draußen zu halten. Was Jesus hier wirklich sagt, ist, dass er hier ist und wir hier sind, um diese Tore einzutreten. Die Kirche ist es, die angreift. Das ist unsere Aufgabe. Ihr schau mal die Antwort auf die Frage. Eigentlich hat er zwei Fragen gestellt. Was sagen die Leute und was sagt ihr, wer ich bin? In Bezug auf die erste Frage gibt es kein Ende, was die Leute über Jesus sagen. Jesus ist mit Abstand der meisten hinterfragte, zitierte, erforschte, zerpflückte Person der Weltgeschichte und trotzdem kaum verstanden. Manchmal ist es Bosheit, aber meistens ist es Unwissenheit. Unwissenheit über den historischen Jesus, den theologischen Jesus und den erlebten Jesus. Lass mich sein Leben kurz skizzieren. Er wurde in Armut in einem kleinen, winzigen Dorf geboren, arbeitet mit seinen Händen, bis er 30 Jahre alt wurde, und dann 3 Jahre Wanderprediger. Mit dieser Botschaft: Ändert eure Einstellung, denn das Reich des Himmels ist gekommen. Die Leute haben das nicht verstanden, haben ihn gekreuzigt. Und so starb er, verlassen, um einfach vergessen zu werden von der Geschichte. Aber es kam anders. Heute glauben 2,5 Milliarden Menschen an seinen Namen, weil das Reich des Himmels tatsächlich nahe gekommen ist. Aber was meinte Jesus damit? Er sagte, das Reich des Himmels gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und in Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Weißt du, wie das Leben war, bevor Jesus kam? Gerechtigkeit war nur für die, die es bezahlen konnten. Sympathie und selbstlose Liebe, das war Charakterschwäche. Dann kam Jesus und brachte eine ganz andere Weltanschauung. Diese andere Weltanschauung, wie Sauerteig, die nach und nach das moralische Gerüst, nachdem wir Böses und Gutes unterscheiden, das hat fundamental verändert. Jesus ist die Seele der westlichen Zivilisation. Menschliche Würde, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Gleichheit, Optimismus, Rationalität, Bildung, Wissenschaft, Kultur des Mitgefühls, politische Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, das geht alles auf sein Konto. Das gab es vor ihm und außerhalb seines Einflusses nicht. Sagen sogar renommierte moderne Historiker, wie nur einen, Tom Holland, haben wir darüber gesprochen. Tom Holland, ja. Also schauen wir mal den historischen Jesus. Der Skeptiker sagt, er hat nie existiert. Das hieße dann, dass das Christentum ohne Jesus entstanden ist, ohne Christus entstanden ist. Das ist auf dem Niveau zu sagen, das römische Kaiserreich bildete sich ohne einen Kaiser oder die Bauernproteste oder eine Ampelregierung. Dass ausgerechnet Jesus eine erfundene Figur sein soll, der in der Menschheitsgeschichte, jetzt klappt's, der in der Menschheitsgeschichte mehr Spuren hinterlassen als jeder andere hinterlassen hat, ist völlig irre. Wer war der römische Kaiser, als Jesus auf der Welt war? Wer weiß es? Wer? Tiberius. Also geboren Augustus, also starb war es Tiberius. Ja? Also Tiberius, der damalige mächtigste Mann der Welt. Abgesehen von einigen Münzen wissen wir nur durch eine Handvoll Berichte, dass es ihn jemals gab, die allesamt hunderte Jahre nach seinem Leben geschrieben worden sind und nicht miteinander übereinstimmen. Vergleichen wir das mit Jesus. Ein wandernder Prediger in einem abgelegenen Hinterland, objektiv gesehen ein absoluter Niemand im Vergleich zu diesem mächtigsten Mann der Welt. Und trotzdem haben wir heute mindestens 5-mal so viele schriftliche Quellen für Jesus als für diesen Kaiser von Rom, die innerhalb wenigen Jahren nach seinem Leben geschrieben worden sind, sogar Augenzeugenberichte. Wenn jemand die historische Existenz einer Person anzweifeln sollte, dann wäre es wohl der römische Kaiser und nicht Jesus. Und deswegen heißt es im Bertelsmann Universallexikon, ich habe es nachgeschaut, heißt es unter dem Stichwort Jesus richtig, an der Geschichtlichkeit Jesu zweifelt die wissenschaftliche Forschung nicht. Seine Heimat war Galiläa, seine Heimatstadt Nazareth. Fakt, Punkt. Okay, sagt der Skeptiker. Er hat also existiert, aber diese Personen, diese Orte und all diese Geschichten in den Evangelien, zum Beispiel dieser Pilatus und so weiter, das alles irgendwie frei erfunden. Wirklich? Das dachten viele Historiker, bis das hier gefunden wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, ich lese es vor. Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, der das Tiberium erneuerte, wurde im Hafen in Caesarea Maritima gefunden, datiert um das Jahr 30. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Beweisen, die die Archäologie für uns liefert, für die Wahrheit der Geschichten in den Evangelien. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel das Haus von Simon Petrus in Kapernaum vor einigen Jahren gefunden, das kann man heute besichtigen. All diese es gibt so vieles mehr. Aber wer meint, diese Erzählungen sind erfunden? Bedenke, wenn man eine Geschichte erzählen will, die glaubhaftig ist, das ist Lüge, die aber glaubhaftig ist, dann würde man nicht auf abstoßende oder lächerliche Elemente zurückgreifen, um deine These zu unterstützen. Das würdest du nicht tun, sonst glaubt dir ja keiner. Ja, wir haben hier einige Beispiele, die tatsächlich in den Evangelien in der Bibel vorkommen. Zum Beispiel, Jesus kommt aus Galiläa. Das war ungefähr das Ostfriesland Israels. Hoffentlich sind keine Ostfriesen hier heute. Die Juden im Süden machten sich lustig über die Galiläer. Mosche, hey Yitzhak, hast du gehört? Die galiläische Landesbibliothek hat dich gemacht. Yitzhak, echt? Warum? Mosche, weil das einzige Buch geklaut wurde. Wenn du nicht lachst, dann bist du auch wahrscheinlich Galiläer. Niemand hätte sich ausgedacht, dass der Messias und seine engsten Vertrauten ausgerechnet aus Galiläa kommen. Nur weil sie tatsächlich dort herkamen, wurde es so überliefert. Noch ein Beispiel. Jesus war ein Freund der Verachteten. Dass sich Jesus um Prostituierte kümmerte und Tischgemeinschaft hatte mit gehassten Steuereintreiber und sich Zeit nahm für Aussätzige und kleine Kinder und sich auf offener Straße mit Frauen unterhielt, war ein solch außergewöhnliches Benehmen für einen ehrbaren jüdischen Mann in der Zeit, dass es nicht erfunden sein kann. Für Otto Normaljude war das absolut abstoßend. So was tut man nicht. Letztes Beispiel. Jesus stirbt am Kreuz. Wie beschämend. Nackt, als Verbrecher hing er da, in seiner Qual zur Spott und Schau gestellt. So einen Verurteilten dann als Erlöser, als Vorbild und sogar als Gott zu verkünden, hätte sich niemand ausgedacht, wenn er nicht wollte, dass die Leute ihn nicht völlig auslachen. Stellt euch das mal vor, das soll Gott sein, der da hängt. Es ist so lächerlich, so beschämend, so absurd, dass der Koran, in dem Jesus als Prophet gilt, leugnet, dass er überhaupt gekreuzigt wurde. Es hat nur so ausgesehen. Auch hier ist der Konsens moderner akademischer Forschung. Es gibt keinen glaubwürdigen historischen Zweifel daran, dass Jesus wirklich auf dem Kreuz starb. Das bestreitet kein moderner Historiker. Fakt, Punkt. Diese Beispiele zeigen eindeutig, dass die Evangelien echte Historien sind, keine erfundenen Geschichten oder Legenden. Okay, sagt der Skeptiker, hat also existiert, wurde gekreuzigt, aber auferstanden von den Toten? Ich glaube doch nicht an Wunder. Wirklich? Wir glauben eigentlich alle an Wunder. Zum Beispiel, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist. Urknall und so weiter, irgendwie. Da war nichts und peng, es explodierte. Ein nicht beobachtbares Ereignis außerhalb aller bekannten physikalischen Gesetze und menschliche Erfahrungen trotzdem passiert, sagt die Wissenschaft. Und wenn das möglich ist, dann ist die Auferstehung von Jesus, das kann man dann nicht von vornherein ausschließen, weil die Entstehung im Vergleich zur Entstehung des gesamten Universums aus dem Nichts ist das eine Kleinigkeit. Also ist es zumindest möglich. Aber es gibt tatsächlich sehr gute Gründe, an die Auferstehung zu glauben. Ich nenne nur ein Beispiel von vielen. Also es gibt wirklich viele. Freitag. Ach, der Messias. Er ist tot. Wir können alle nach Hause gehen. Es ist vorbei. Sonntag. Er ist auferstanden. Ich habe ihn gesehen, mit meinen eigenen Augen gesehen. Wir müssen es den Leuten sagen. Fast über Nacht explodierte diese Nachricht wie eine Bombe. In wenigen Tagen haben über 500 Menschen in Jerusalem gesehen. In wenigen Wochen tausende neue Gläubige in Jerusalem, wo er gekreuzigt wurde. Wenn es nicht geschah, dann hätten sie es doch gewusst, dass es nicht passiert, dass er nicht auferstanden ist. Die hätten doch die Leiche gesehen, dass er noch im Grab lag. In wenigen Jahren Hunderttausende im ganzen Römischen Reich. Und das trotz massiver Zensur, Gewalt, Verfolgung, Verachtung. Diese ersten Christen wurden aus den Synagogen geworfen, haben ihre Familien verloren, wurden ausgepeitscht, wurden verfolgt, wurden in den Arenen des Reichs lebendig zerfleischt. Und trotzdem verbreitete sich diese Nachricht durch die Welt wie ein Lauffeuer. Wie kann man das erklären? Es gibt nur eine Erklärung. Er ist wahrhaftig auferstanden und sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Ups. Würde jemand für eine Lüge sterben? Ja, es gibt immer ein paar Spinner. Würde jemand für eine Lüge sterben, von dem er weiß, dass es eine Lüge ist? Das Feld wird dünner. Würde jemand für eine Lüge sterben, von dem er weiß, dass es eine Lüge ist und ihm nichts bringen würde? Das macht keiner. Eines der Dinge, die man als Prozessanwalt lernt, ist, was Menschen dazu motiviert, jedes Verbrechen zu begehen, auch zu lügen. Es ist immer Geld, Macht oder Sex. Hinter jedem Verbrechen findet man immer mindestens eines dieser drei Motivationen. Die Apostel, die diese Botschaft verbreiteten, hatten keines von diesen Dingen in Aussicht. Sie wurden nicht reich, sie wurden zu einem Leben in Armut und Not verurteilt. Sie wurden nicht in Machtpositionen erhoben, sie wurden verfolgt und die meisten brutal hingerichtet. Und sie erhielten keinen Sex daraus, denn sie lebten auf eine Weise, die Frauen weit über das ehrte, als was in der damaligen Gesellschaft normal war. Also warum haben sie diese Geschichte erzählt? Weil sie mit eigenen Augen gesehen haben, den auferstandenen Christus, wie sie selber berichten und deswegen bereit waren, für diese Wahrheit zu sterben. Okay, sagt der Skeptiker. Er hat existiert, wurde gekreuzigt, ist vielleicht irgendwie sogar auferstanden, aber er war nicht Gott. Und mit dieser Behauptung kommen wir zu dem theologischen Jesus. Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In der jüdischen Kultur war der Sohn von der gleichen Natur wie der Vater. Und Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich und der Vater sind eins. Schma Israel, eins. Also Jesus war Gott irgendwie. Aber Jesus war ganz anders als die damaligen Erwartungen. Hier stand dieser Mann, der nicht nur ein zufälliger Nachkomme von König David war, nicht nur ein weiterer wunderwirkender Prophet wie Jeremia, sondern jemand, der Göttlichkeit beanspruchte und seine Autorität mit Wunder untermauerte und die alte Prophezeiungen, wie niemand sonst je konnte, in seiner Person erfüllte. Es beginnt bereits mit seinem Geburtsort Bethlehem, den der Prophet Micha 400 Jahre zuvor angekündigt hatte. All diese alten Propheten sagten, irgendwann wird der Messias kommen. Und dann kommt Jesus und sagt, hier bin ich. Und ich werde es euch beweisen. Ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Freitag tot, Sonntag lebendig. In der Person Jesus erfüllten sich über 300 verschiedene spezifische Prophezeiungen. Nicht schwammige Prophezeiungen wie beim Orakel von Delphi oder von Nostradamus oder sonst wer, die man beliebig deuten kann. Manche sagen, ja, sie haben es halt später erfunden, in die Bibel reingeschrieben. Aber wir haben alte Schriftrollen, die am Toten Meer in Qumran gefunden worden sind, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Zum Beispiel die große Jesaja-Rolle. Das Original wurde ungefähr 700 Jahre vor Christus geschrieben. In Kapitel 53 wird der Knecht des Herrn prophezeit in Details, die nur in der Person Jesus erfüllt werden konnten. Es gibt keinen anderen Kandidaten, der diese Prophezeiung erfüllen kann. Lest diesen Kapitel zu Hause, du wirst staunen. Bis die Jesaja-Rolle entdeckt wurde, behaupteten Skeptiker, dass Kapitel 53 später erfunden wurde und in den Text hineingeschrieben worden ist. Das können sie nicht mehr behaupten, weil diese Kopie, das in Qumran entdeckt wurde, ist wissenschaftlich unbestritten auf fast 200 Jahre vor Christi Geburt abgeschrieben worden. Kann man heute im Museum sehen. Noch ein Beispiel, es gibt viele. Psalm 22, ein messianisches Psalm. In der Zeit Jesus, wenn du einen Psalm vorlesen möchtest, würdest du nicht sagen, schlagt eure Schriftrollen auf Psalm 22 auf. Denn damals gab es keine Kapitel- und Versunterscheidung. Man würde den Eingangsvers zitieren. In diesem Fall, Eli, Eli, lama sabachthani. Das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klingt bekannt? Weil genau das ist, was Jesus sagte, als er am Kreuz hing. Jeder Hörer wusste, in diesem Psalm ging es um den kommenden Messias. Jeder Hörer wusste, dass Jesus sich auf den gesalbten Psalm bezog, als er den Eingangsvers zitierte. Es war seine letzte Predigt. Und die Predigt war, ich bin der Messias, von dem David hier prophezeit, der für euch leiden muss. Lest auch diesen Psalm zu Hause. Ich habe natürlich nicht genug Zeit heute, um das mehr zu bearbeiten, aber ein paar Highlights trotzdem. Das hier ist ein Fragment von Psalm 22, unbestritten auf mindestens 100 Jahre vor Christi Geburt geschrieben, also datiert, in Qumran gefunden. Der Text ist Vers 17. Der fettgedruckte Teil sagt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. Das Original von dem, also nicht was hier abgeschrieben wurde, sondern was kopiert wurde, das Original wurde ungefähr 1000 Jahre bevor Christus kam, von König David geschrieben, von einem Mann, der nichts von Kreuzigungen wissen konnte, denn die Kreuzigung wurde erst 500 Jahre nach seinem Tod erfunden. Und dann endet Jesus seine Predigt mit den Worten, es ist vollbracht. Der letzte Satz von Psalm 22, er hat es vollbracht. Was hat er vollbracht? Den Weg frei gemacht für deine Rettung aus dem Totenreich. Und somit kommen wir zu dem erlebten Jesus. Und zum Schluss. Historisch gesehen wissen wir, dass Jesus wirklich existierte. Theologisch wissen wir, er war der Messias. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ihn persönlich erleben können. Weil Freitag tot, Sonntag lebendig. Jesus sagt, wer meine Gebote hält, wird von meinem Vater geliebt und ich werde ihn lieben und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das heißt, du wirst ihn erleben. Das hat er versprochen. Und wenn du Jesus erlebst, wenn du ihn triffst in Gebet oder in einer Situation, wenn du erkennst, dass er da ist, direkt bei dir, egal was du durchmachst, dann geschieht etwas mit dir. Und ich weiß, dass das wahr ist und ihr wisst, dass es wahr ist, wenn ihr euch nur umschaut. Denn er hat das Leben von vielen von uns verändert. Er hat mein Leben verändert. Am Freitag, als Jesus starb, dachten die Teufel, sie hätten gewonnen. Am Sonntag haben sie erkannt, sie haben verloren. Wir sind lebendige Zeugnisse dafür. Aber damit ist die Arbeit schon lange nicht erledigt. Jesus hat den Tod besiegt. Aber er überließ uns die Aufräumarbeiten. Ja? Er ist nicht damals gekommen, nur um dich aus den Toren der Hölle zu retten, sondern um dich in seinen Dienst einzusetzen. Es geht nicht um bloßes Wissen, wie wichtig das ist. Es geht nicht um Emotionen, wie schön das ist. Jesus möchte keine Likes, keine Fans. Er möchte Jünger. Es geht um Nachfolge. Und Nachfolge heißt auch, dass wir unser Glaube richtig und tief verstehen, damit wir es effektiv und glaubwürdig anderen Menschen vermitteln können. Jesus hat zwei Fragen gestellt. Was sagen die Leute und was sagt ihr, wer ich bin? Warum fragt er, was die anderen Leute sagen? Schaut, wo wir in der Geschichte sind. bis zum 16. Kapitel in Matthäus hat Jesus so viele Dinge getan, hat hunderte Menschen geheilt, ist schon auf dem Wasser gelaufen, hat Tote zum Leben erweckt. Und er fragt sich, nach allem, was ich der Welt gezeigt habe, ob irgendjemand da draußen zu dem Schluss gekommen ist, dass er jemanden von dem berichten muss, was er Jesus gesehen hat, tun. Versteht ihr die Frage jetzt? Jesus fragt, hast du genug gesehen, um anderen Menschen zu erzählen, wer ich bin? Hast du erlebt, wie ich Hoffnung gegeben habe, Gebete erhört habe, Hilflosen geholfen habe, Türen geöffnet habe, Verletzten geheilt habe, einen Weg gemacht, als es keinen Weg gab? Und du musst jemandem von diesem Jesus erzählen. Jesus sagt, wenn du meine Stimme gehört, meine Werke gesehen, meine Gegenwart gespürt hast, dann sollte da draußen einige Leute sein, die mich besser kennen, weil du über mich gesprochen hast. Nur so werden die Tore des Todes eingetreten. Jetzt machen wir 2 Minuten Stille mit diesen Fragen. Jesus ist nicht nur ein Glaube, sondern eine Realität. Was macht das mit dir? Und zweitens, wie kannst du Jesus mit deinem ganzen Verstand lieben und diese Realität auf eine rationale und überzeugende Weise anderen teilen? Lass uns jetzt 2 Minuten darüber nachdenken, in Stille.
Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo@neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.